Ja, liebe Gemeinde in Hildesheim, auch von mir ein herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst. Ich war ja schon ein paar Mal hier, sodass mein Gesicht nicht ganz unbekannt ist und ich mir jetzt ersparen kann, meine Lebensgeschichte nochmal zu erzählen. Das tue ich, wenn ich das erste Mal in Gemeinden predige, natürlich immer gerne. Aber ich freue mich, hier zu sein, auch wenn es ja ein paar Kilometer sind am Sonntagmorgen. Ich freue mich, mit euch den Gottesdienst zu feiern. Vielen Dank übrigens für die extra Begrüßung. Das ist immer schön, so als Gastprediger in Gemeinden. Da kriegt man dann gerne so eine extra Begrüßung verpasst. Das tut dann ja auch gut am Sonntagmorgen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser guter Gott, nun bitten wir dich um deine Gegenwart und bitten dich, dass wir deine Heiligkeit und deine Gnade erleben, einen Zipfel deiner Herrlichkeit spüren. Amen. Es ist ja Advent, das ist ja unübersehbar und wir haben es ja heute auch nochmal gesagt bekommen, der zweite Advent schon. Dazu gehört natürlich ein adventlicher Bibeltext. Es gibt nicht so ganz viele, aber es gibt einen Text, den ich sehr gerne mag oder dessen Hintergründe ich sehr gerne mag. Das ist die erste Geschichte von der heiligen Jungfrau Maria und ihre Erwartung, ihr Hingehen auf das Weihnachtsfest, auf das Kommen des Erlösers Jesus Christus. Ich lese also aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26, die Geschichte von der Geburt, der Ankündigung der Ankunft Jesu Christi. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, also verlobt war, mit einem Mann, der Josef hieß, aus dem Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist denn das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Sprach der Engel weiter, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie eigentlich unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, da ist nun also Maria. Eine junge Frau im zarten Alter von 12 bis 13 Jahren. Damals das Alter, in dem normalerweise junge Frauen verlobt wurden. Verlobt hieß, der Bräutigam bezahlt an den Schwiegervater die Brautsumme, eine Abfindung, also ist so ähnlich wie die Ablösesumme in der Bundesliga heute, die ein Verein für einen anderen Verein und an einen anderen Verein bezahlt für einen Spieler und damit die Besitzrechte erwirbt. Jetzt muss er für den neuen Verein Tore schießen oder verhindern. Und in der Tat, durch solch eine Abfindungssumme, da erwarb damals der Bräutigam ein Eigentumsrecht an dem Mädchen. Jetzt gehörst du mir. Mit Haut und Haaren und hast ausschließlich meinen Willen zu tun. So war das damals, eine etwas andere Zeit, unvorstellbar für uns hoffentlich jedenfalls. Aber wenn man sich das klar macht, dann versteht man, was da passiert und wie das Maria erlebt haben muss, so wie Lukas es beschreibt. Da ist also die kaum der Kindheit und dem Teenageralter entwachsene, aber nun verlobte Maria allein zu Haus. Die Eltern sind offenbar nicht daheim und ein Engel tritt ein Bote Gottes. Ob im Glanz himmlischer Herrlichkeit oder einfach wie ein Mensch, die Geschichte erzählt es nicht. Maria bleibt erstmal ruhig und erstaunlich cool und rennt nicht weg. Verwirrt, bestürzt, erschrocken ist sie trotzdem über diesen Gruß und die Worte des Engels, der dann sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also ich gestehe, wenn jemand an meiner Tür stehen würde, sagen wir mal so samstags zur friedlichen Sportschauzeit um 6:30 und dann klingeln würde und sagen würde, gebenedeit bist du, Bruder, du Begnadeter, der Herr ist mit dir, dem würde ich vermutlich antworten, und du, Bruder, du hast offenbar nicht alle Tassen beziehungsweise nicht alle Bibeln im Schrank, verzieh dich mal lieber. Oder? Vielleicht würde ich spüren, dieser Typ da, der vor meiner Tür steht, der hat was. Der strahlt etwas aus, eine seltsame Autorität. Der redet keinen Stuss, der weiß, was er sagt. Und dann, wenn ich das spüren würde, dann würde ich ihn sehr ernst nehmen und dann würde mir klar, dieser seltsame Gruß, das war nur die Einleitung, da steckt was dahinter. Der sagt das nun nicht nur so aus Spaß oder weil er durchgeknallt ist oder als rhetorischen Trick, um mich zu seiner Sekte zu bekehren oder sowas. Gleich rückt der raus mit dem, was er eigentlich sagen will. Und wenn ich dann tatsächlich den Eindruck hätte, dass da wirklich Gott dahinter steckt, dann würden bei mir sämtliche Alarmglocken klingeln. Denn wenn wirklich Gott dahinter steckt, dann ist damit nicht zu spaßen. Dann gibt es gleich keinen lockeren Smalltalk über Religion und den Glauben an sich und wie ich mich im Glauben am besten wohlfühle und wie er mir am effektivsten nützt oder irgendwie sowas. Der Herr ist mit dir. Das klingt ernst und das wird ernst. Das ist kein frommer Spruch, nein. Das geht aufs Ganze, nämlich aufs Leben. Maria, ganz offensichtlich, realisiert das und versteht es. Hier geht es um etwas richtig Wichtiges. Wo Gott mit mir ist, da geht es nicht nur um ein bisschen Segen und netten Glauben und folgenlose Spiritualität oder sowas. Hier geht es um viel mehr. Maria ahnt, es geht tatsächlich um ihr Leben. Und entsprechend bestürzt ist sie und überlegt, was dieser Gruß denn wohl bedeuten möchte und welche Konsequenzen das hat, wenn Gott auf einmal mit ihr ist, wie nie zuvor. Fürchte dich nicht, sagt der Engel der erschrockenen Maria. Und das ist nicht nur so dahingesagt. Fürchte dich nicht, das hören in der Bibel oft die Menschen, die allen Grund haben, sich zu fürchten, weil sie nämlich in die Gegenwart des heiligen Gottes geraten sind, weil sie Gottes Macht begegnen und weil das erschreckend genug sein kann. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Das klingt gut. Gnade, schön, befreiend, erlösend und vielleicht auch hoffentlich lässt mich der Engel jetzt fortan in Ruhe, kein Stress mehr. Diese Gnade, die Maria bei Gott gefunden hat, so wie der Engel sagt, die bringt aber eher Schwierigkeiten mit sich und bringt ein ganzes wohlbehütetes und sorgsam geplantes Lebenskonzept mit Verlobung und Hochzeit völlig durcheinander. Gnade hast du gefunden bei Gott, sagt der Engel, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nun gut, schwanger werden, das ist schon hammerhartig genug für Maria in dieser Situation, denn schließlich ist Maria erst verlobt und sie hat sich an die damaligen Regeln gehalten, keusch zu bleiben bis zur Hochzeit und mit ihrem Verlobten Josef nicht zu schlafen. Aber es könnte ja immerhin sein, dass der Engel, so denkt sich Maria, dass der Engel die Zeit nach der Eheschließung mit Jakob meint, mit Josef meint und einen Sohn Jesus zu nennen, das ist damals auch nicht ungewöhnlich gewesen. Aber so spürt Maria ganz zu Recht, der Engel meint offensichtlich, dass diese Schwangerschaft ziemlich bald, nämlich noch vor der Hochzeit, eintreten wird. Bevor aber Maria diesen Gedanken zu Ende gedacht hat, da kommt es noch härter, denn der Engel sagt, dieser dein Sohn, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben. Klammer auf, wieso denn seines Vaters David, denkt Maria blitzschnell zwischendurch. Wenn schon, dann wäre doch Josef sein Vater eigentlich. Und so fährt der Engel fort, er wird über das Haus Jakob, also das Volk Israel, ewig König sein und seiner Königsherrschaft wird kein Ende sein. Peng. Mehr geht wahrhaftig nicht. König über Israel, von Gott erwählt für ewig. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und klar machen. Da sagt jemand im Namen Gottes, dein Sohn wird der Größte und Mächtigste dieser Erde sein und das für immer und ewig. Es gibt vermutlich Mütter, die würden sich ohne nachzudenken bei solch einer Ansage gebauchpinselt fühlen. Ha, bin ich klasse. Mein Sohn, der größte König der Welt. Ein wenig Licht und Ehre fällt dann ja auch auf die Mütter und auch auf die Väter. Und damals könnte es ja das höchste der Gefühle gewesen sein, ausgerechnet den Messias zur Welt zu bringen. Andere würden vielleicht ganz verständlich mit Abwehr reagieren. Sehr geehrter Herr, wer immer Sie auch sind, Sie erzählen Blödsinn, verlassen Sie mein Haus. Sicherlich hat es damals viele Frauen gegeben, die tief und fest daran glaubten, dass eines Tages der Messias, der sehnsüchtige, erwartete Befreier und König Israels kommen würde und geboren würde. Und jetzt zu hören, du bist von Gott erwählt, dein Sohn wird es sein, dieser Messias, das ist eine so wahnsinnige Anforderung und Überforderung, dazu kann man eigentlich nur Nein sagen. Eigentlich. Den Messias, den Sohn Gottes großzuziehen, das ist eigentlich zu viel. So könnte auch Maria reagieren. So müsste sie eigentlich reagieren. Aber Maria ist eine Heilige. Ja, tatsächlich. Jetzt beweist sie es. Sie reagiert ganz unaufgeregt. Sie bleibt trotz dieser wahnsinnigen Verheißung auf dem Boden der Tatsachen ganz realistisch und pragmatisch und fragt erstmal nach. Wie soll das denn zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Auf Deutsch, da ich mit Josef noch gar nicht geschlafen habe. Ganz realistisch und praktisch diese Frage. Maria hebt nicht ab und sinkt auch nicht unter dem Druck dieser Überforderung, den Messias zu gebären, zu Boden. Sie bleibt im praktischen Leben, in ihrem Leben. Wie soll das zugehen? Der Engel hat eine genauso praktische Antwort. Er sagt, der Heilige Geist ist es, der das bewirkt. Die Kraft des Höchsten, also die Kraft Gottes wird es sein, die dich überschatten, also in dir wirken wird. Und darum wird dieses Erzeugte, dein Sohn, der Sohn Gottes genannt werden. Darum wird dieser dein Sohn heilig genannt werden. Und der Engel hat noch ein unterstützendes Argument parat, um zu beglaubigen, dass Gott solche Wunder tut, und verweist auf Elisabeth, die Verwandte Marias, die gerade schwanger wurde, obwohl sie schon im Alter der Unfruchtbarkeit war. Wenn das passieren kann, dann kann Gott auch noch viel mehr. Maria ist überzeugt. Sie glaubt, was sie hört. Vielleicht war der Engel in seinem Auftritt so eindeutig und überzeugend, dass Maria ihm einfach glauben musste. Und sie sagt ganz schlicht, einverstanden. So soll es sein. Ich bin des Herrn, also Gottes, Magd und gehorche ihm. Mir geschehe nach deinem Wort. Und sie macht sich, trotz Josef, der ja auch irgendwo ist, auf und unternimmt eine kleine Urlaubsreise. Manchmal ist es gut, ein wenig Abstand zu kriegen, um eine überraschende Lebenswende erstmal zu verarbeiten. Und dort bei ihrer Verwandten Elisabeth, nachdem sie dort die Bestätigung bekommen hat, ein bekräftigendes Zeichen, dass sie in der Tat von Gott auserwählt ist, den Messias, den Heiland, den Herrn der Welt zu gebären, dort singt sie ein Lied, den Lobgesang der Maria, das bis heute berühmte Magnificat, ein Jubellied, ein Lied der Freude darüber, was ihr geschehen ist. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Und er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Und er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen und die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu seinen Vätern. Und Maria bleibt 3 Monate dort und dann geht sie wieder nach Hause. Ja, in der Tat, alle nachkommenden Geschlechter werden ihr der Maria Heil zurufen. Sie, die kleine Maria, wird unvergessen bleiben und heilig, selig genannt werden. Die Geschwister der katholischen Kirche, die haben damit sehr ernst gemacht und verehren Maria ja als Heilige, als die wichtigste Heilige sogar. Und zwar nicht nur, weil sie die menschliche Mutter des Messias, des Heilandes, des Gottessohnes ist, sondern, und das ist das Entscheidende, weil sie in all ihrem Tun und Verhalten ein Vorbild, ein Urbild des Glaubens, des Gehorsams, des Vertrauens auf Gott gewesen ist. Ja, ihr werdet vielleicht überrascht sein, Maria ist tatsächlich eine Heilige, wirklich. Ihr braucht euch übrigens jetzt keine Sorgen zu machen. Ich habe nicht vor, zu konvertieren und Priester in der katholischen Kirche zu werden, obwohl ich dort viele Freunde und geistliche Geschwister habe und früher auch gerne von katholischen Kanzeln gepredigt habe. Ja, in der Tat, Maria ist eine Heilige. Eine Heilige allerdings so, wie ihr alle Heilige sein könnt und dazu berufen seid. Nicht umsonst redet ja der Apostel Paulus alle Christinnen und Christen als Heilige an, als Heilige Gottes, weil sie alle in gewisser Weise vom Heiligen Geist überschattet sind, den Heiligen Geist in sich tragen. Heilig, das ist natürlich gewiss zunächst allein Gott, Gott selbst. Er ist der Heilige Gott. Aber heilig ist dann, abgeleitet sozusagen, auch das, was er für sich ausgesucht hat, erwählt hat, so heißt es in biblischer und in Theologensprache. Heilig ist, was zu ihm gehört, was ihm gehört und wo Gott zu entdecken ist, wo er sich zeigt. Darum gibt es in der Bibel heilige Orte, dort, wo Gott sich zeigt, geoffenbart hat. Und darum gibt es heilige Zeiten. Wir reden ja zu Weihnachten immer noch von der heiligen Nacht, weil Gott sich in dieser Nacht ganz besonders gezeigt hat, weil Gott in tiefster Nacht erschien, so heißt ein schönes Weihnachtslied. Und es gibt heilige Menschen, heilige Paulus nennt alle Christen und Christinnen heilig, weil sie zu Gott gehören und weil sie, der entscheidende Satz, weil sie für Gott durchsichtig sind. Heilige, das sind Menschen, die für Gott durchsichtig sind, hat mal jemand gesagt, die transparent sind für Gott. Heilige, das sind Menschen, die in ihrem Alltagsleben Gott durchscheinen lassen, sichtbar werden lassen. Heilige, das sind nicht die Scheinheiligen, bei denen die Wirklichkeit und der Schein auseinanderklaffen. Es sind auch nicht die komischen Heiligen, die etwas verrückt, auch religiös verrückt sein können. Heilig, das sind Menschen, durch die Gott durchscheint. Es gibt die besonderen Heiligen, die Berufungsheiligen sozusagen. Das sind Menschen, die Gott zu einer bestimmten, besonderen Aufgabe im Reich Gottes berufen hat. Die Auserwählten, Menschen wie die Propheten oder Mose zur Zeit des Alten Testamentes, Menschen wie die Apostel zur Zeit des Neuen Testamentes und viele, viele Menschen im Lauf der Geschichte der Gemeinde Gottes bis heute, die Gott beruft aus der Schar der Gläubigen für einen ganz besonderen Dienst, für eine ganz besondere Aufgabe, wie eben auch Maria. Es ist kein Wunder, dass die katholische Kirche solche Menschen, die einen ganz besonderen, das heißt auch immer einen besonders aufopferungsvollen Dienst im Reich Gottes hatten, dann heilig gesprochen hat und spricht. Aber eben dazu bedarf es einer ganz besonderen Berufung, einer besonderen Beauftragung Gottes. Denn das kostet etwas. Nämlich das ganze bisherige Leben, so wie Propheten, Apostel, Mönche, Diakonissen, was auch immer und wer auch immer die besonders Berufenen sind, wie sie es in ihrem Leben zeigen, Berufung, ganz besonders im Dienst Gottes zu stehen, eben ausgesondert. Das sind die Berufungsheiligen, aber es gibt eben auch die Alltagsheiligen. Ich sagte es schon, Heilige, das sind Menschen, die für Gott durchsichtig sind. Menschen, die in ihrem normalen Leben durchscheinen lassen, wer Gott ist und wie Gott ist, die etwas von Gott und seinem Wesen, Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Gnade, Hoffnung, etwas zeigen und das Licht von Ostern aufleuchten lassen und in diesen finsteren Zeiten, in denen wir gerade sind, davon erzählen. Alltagsheilige. Ja, gewiss, Maria war eine Heilige in diesem ganz besonderen Sinne, weil Gott sie erwählt hat, weil sie zu Gott gehörte, weil sie ihm glaubte und vertraute, weil sie Gott gehorsam war, weil sie Heiliges in sich trug und eben weil sie durchsichtig, transparent war für Gottes Herrlichkeit und sein Heil. Nicht, weil sie besonders qualifiziert war oder edel, auch nicht in erster Linie, weil sie die Mutter Jesu war, des Sohnes Gottes, sondern weil sie tatsächlich ein Vorbild, ein Urbild des Glaubens und der Gläubigen geworden ist. Menschen, das ist oft zu lesen, suchen derzeit wieder verstärkt nach etwas Heiligem. Sie suchen es an vielen Orten, die oft auch nichts mit Gott zu tun haben. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir als normale Christenmenschen, als die Heiligen Gottes, die Alltagsheiligen Gottes, viel mehr durchsichtig werden für den einzig wahrhaft Heiligen, für Gott nämlich, so dass sie, die Suchenden, durch uns Gott entdecken können. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir die Heilige Nacht, Weihnachten, den Advent, die Adventssonntage und die Tage dazwischen, dass wir die wieder heiligen, heilig sein lassen, damit auf diese Tage wieder durchsichtig werden für unsere Zeitgenossen auf Gott hin. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir in diesen Tagen etwas von seiner Herrlichkeit durchscheinen lassen und sie, die Menschen, dadurch Gott entdecken lassen. Advent, Weihnachten, wir feiern es richtig, wenn diese Tage für Gott durchsichtig werden. Zu ihm führen und nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt zu Glühwein mit Schuss führen. Und wenn Menschen durch uns in dieser Zeit Gott neu entdecken. Also geht hin in Frieden, ihr Heiligen Gottes, ihr durch Gott Geheiligten, geheiligt, weil ihr zu ihm gehört, und macht euch auf, den heiligen Gott im Leben zu entdecken, den heiligen Gott, der so oft, zu oft und ausgerechnet zu Weihnachten von so viel Unheiligem verdeckt und überlagert wird in großem Ausmaß. Macht euch auf, den heiligen Gott zu entdecken und selber solche Heiligen zu sein, an denen andere Gott entdecken können. Auch zugegeben, wenn wir bisweilen seltsame Heilige sind. Aber das macht nichts eigentlich. Jedenfalls dann nicht, wenn wir Gottes Gnade vertrauen und auf seiner Seite bleiben und ihn durch uns durchscheinen lassen. Amen.